Ich kann immer noch nicht ganz glauben, dass dieses Video wirklich rechtzeitig fertig geworden ist. Ihr merkt es ein bisschen dran, dadurch, dass jetzt auch das Behind-the-Scenes dazu einen Tag später erscheint und leider auch in einem anderen Monat dadurch, weil ich aber einfach gestern keine Zeit mehr habe, weil das so mit der heißen Stricknadel noch fertig geworden ist. Und ich hatte es schon längere Zeit geplant. Das war eigentlich, das Video stand, nachdem meine Freundin mir das halt wirklich überraschenderweise zum Geburtstag geschenkt hatte im Juli. Und ich hatte es dann auch eingetragen und alles und war auch schon soweit. Ich hatte es auch im Vorfeld dann, ich glaube so anderthalb Wochen jetzt früher eben durchgespielt auch. Also es war dann fertig. Aber irgendwie in meinem Kopf war es dann auch noch drin, dass ich jetzt unbedingt noch dieses andere Video, was ich halt festgesetzt hatte zu dem Zeitpunkt, noch machen wollte. Und hatte eben dann das Sinking City Video gemacht und war die letzten Tage nicht wirklich so dazu in der Lage, an dem Ding zu arbeiten. Und ich habe dann zum Glück jetzt noch einen Tag frei gehabt, um zu Hause zu bleiben, um daran zu werkeln. Und ich hatte das Skript am Vorabend noch fertig gemacht. Also ich hatte das Skript am Mittwoch komplett fertig geschrieben und dann auch noch bis in die Nacht überarbeitet. Und das war auch wirklich ein Skript, wo ich dann nochmal, was auch sehr knapp geschrieben war und ich mir schon echt Sorgen gemacht hatte, dass es nicht so gut war und musste da auch ein bisschen sorgfältig nochmal drüber gehen. Und dann habe ich mich am Donnerstagmorgen um 20 vor 10 hingesetzt und habe angefangen, die Audio aufzunehmen. Und das Video war 10 Stunden später online. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich das jetzt gemacht habe, genau. Es erinnert mich so ein bisschen an das Siren-Video von vor, Gott, 2,5 Jahren. Oder drei. Fuck, vor 3 Jahren, doch. Scheiße, vor 3 Jahren, sogar noch ein bisschen länger. Wo ich auch eine Deadline hatte, weil das so in einer Kooperation mit Insert Moin war, wo wir einen Podcast so aufgenommen hatten und es sollte dann an dem Tag eben online sein, beziehungsweise so, ich glaube 2 Tage, nachdem ich es dann fertigstellen sollte und war aber noch verabredet, nach Amsterdam zu gehen mit einer Gruppe und ich musste dann eben so quasi, okay, das Video muss jetzt heute an diesem Sonntag fertig werden oder so, keine Ahnung, und ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag das war und hatte mich dann auch so um 12 Uhr mittags, hatte ich dann die Audio aufgenommen und musste eben auch bearbeiten und das war, glaube ich, so ein 24-Minuten-Video letztendlich, ne? Und ich musste am nächsten Tag morgens früh um 8 raus und ich glaube, irgendwann so um 3 Uhr morgens war dann alles fertig und ich habe das so innerhalb von 13, 14 Stunden oder so am Stück dann auch gemacht, also keine Ahnung und hatte immer so nostalgisch auf diese Arbeitskraft zurückgeblickt, so wie wirklich produktiv ich dann da war. Und das jetzt nochmal irgendwie zu haben mit Rule of Rose, weil ich einfach diesen, ne, mit dem, wie es früher in meiner Uni immer hieß, mit dem Druck kommt die Leistung, dann einfach so, okay, das muss jetzt an Halloween rauskommen. Ich kann das keinen Tag mehr verschieben und war dann wirklich fokussiert einfach nur darauf, das dann fertig zu machen und habe auch dann gesagt, okay, hier, ich kann jetzt nicht einfach diese ewigen Entscheidungen treffen, ich kann jetzt nicht einfach nochmal 25 Mal drüber gehen über das Video, ich kann jetzt nicht darauf achten, dass die Musik zu 100% an jeder Stelle einfach perfekt passt. Ich kann es jetzt nicht mehr schaffen, hier und da noch diese Kleinigkeiten einzufügen, hier jetzt vielleicht noch drauf zu achten, da könnte man noch passenderes Footage irgendwie nehmen, sondern wirklich geachtet darauf, eben gut zu arbeiten, so dass es eben von der Zeit her auch passt. Und ich habe immer noch sehr viel Sachen verbessert, ich habe immer noch, glaube ich, ein bisschen zu viel Zeit da drauf verschwendet, irgendwie manchmal so ganz gewisses Footage eben zu holen oder eben auch bei der Audiobearbeitung noch sehr viele Geräusche dann eben so rauszunehmen, von denen ich einfach glaube, dass die meisten Leute das eh gar nicht hören, also wenn man nicht drauf achtet, aber ich weiß, dass sie da sind und ich achte darauf und ich kann es dann auch irgendwie nicht weghören und mich stört das dann mega einfach nur. Ich habe sogar, glaube ich, ich hatte, glaube ich, Diane ausgesprochen und ich war so, egal, es muss jetzt einfach raus und ja, bin auch wirklich zufrieden damit, hatte dann auch die Thumbnail noch gemacht, während das Video dann hochgeladen hatte, glaube ich, so 4 verschiedene Versionen dann davon gemacht und bin das noch mit meiner Freundin im Vorfeld durchgegangen, um zu gucken, welche davon am besten ist oder so. Das finde ich jetzt generell um Thumbnails zu machen, finde ich immer so die beste Art, einfach einfach Versionen machen. Und auch wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt nicht zu 100% zufrieden damit, einfach abspeichern und dann was Neues machen und einfach verschiedene Dinge ausprobieren, verschiedene Positionierungen, Wörter, Farben, alles Mögliche einfach. Und notfalls hat man dann 4 oder 5 verschiedene Versionen und dann, wir haben das zum Glück bei Unlimited Ammo, haben wir extra im Discord einen Raum dafür, wo wir die Sachen dann hochladen und dann immer so nummerieren, damit dann der Rest einfach sagen kann, die oder die oder die. Und teilweise ist es dann wirklich, also man selbst guckt dann irgendwie drauf und sieht schon gar nicht mehr. Man findet vielleicht alle scheiße oder weiß gar nicht mehr, was der Unterschied zwischen den Sachen ist. Und dann schreiben die Leute einfach so 5-mal hintereinander dieselbe Nummer rein. Und für Außenstehende ist es dann total klar gewesen, welches die beste Thumbnail war. Ja, also solche Sachen dann eben auch noch mit da drin. Aber genau, ich hatte es ja auch im Video gesagt, dass ich hier so ein bisschen drüber sprechen wollte noch, was es nicht so ins Spiel, in das Video reingeschafft hat, weil ich war wirklich an einem Punkt, was mir sehr wichtig war zu erwähnen, ist einmal dieser Einstieg über Love Delict gewesen, weil das schon seit etlichen Jahren so einer meiner, ich will nicht sagen Lieblingsentwickler ist, aber ich glaube, den Entwickler, den ich am faszinierendsten finde. Und ich habe auch viele von den Sachen, habe ich jetzt zwar mittlerweile hier, aber auch nicht so wirklich intensiv gespielt. Ich freue mich richtig auf den englischen Release von Moon. Das war immer so eins meiner so Holy Grails und hatte dann auch in Japan das Spiel dann eben gekauft, aber bin jetzt auch noch nicht wirklich dazu gekommen, darin einzusteigen, weil es einfach so textlastig ist und man eben das dann alles übersetzen müsste, damit man im Spiel auch vorankommt und was daraus ziehen kann, weil Kampfsystem gibt's halt nicht. Und deswegen wollte ich schon immer mal was zu ihnen machen und ich war so, okay, das ist jetzt der perfekte Moment, irgendwie darüber zu sprechen, das als Einleitung zu nutzen, um eben dann die ganzen Spiele zu erwähnen. Und ich musste mich da auch wirklich zurückhalten, also ich hätte noch viel mehr über so die anderen Sachen dann eben quatschen können und auch was diese Spiele teilweise so besonders macht, aber musste eben diese Herleitung dann zu Punchline, ich weiß auch nicht, wie oft ich im Skript irgendwie Sucker Punch aus Versehen drin hatte, was ein komplett anderer Entwickler ist, die auch komplett andere Spiele machen. Und dann wollte er eben diese Herleitung machen, hatte auch mega viel recherchiert zu dem Spiel noch. Und da fehlen wieder auch so einfach diese Informationen, es ist so schade. Es gibt diese paar Interviews zum Start des Spiels. Ich würde wirklich mal gerne die Leute interviewen, die an dem Spiel gearbeitet haben. Es gibt so ein paar davon, die mittlerweile jetzt bei Onion Games sind, die jetzt auch den Port von Moon gemacht haben, einfach weil da auch ursprünglich natürlich dann Leute drin sind, die bei Love Delict waren, aber ich glaube 2 aus dem Team sind auch bei Punchline gewesen und hatten an Rule of Rose mitgearbeitet. Und wäre es wirklich mal interessant, die Sachen rauszukriegen, weil es so schwer war, weil das Einzige, was man halt machen kann, ist, ne, der erste Schritt ist so, okay, ich gehe auf die Wikipedia-Seite und dann gucke ich mir die ganzen Referenzen an, die verlinkt sind. Teilweise muss man dann auch mit der Wayback Machine arbeiten, einfach weil die Sachen nicht online sind. Teilweise verlinken sie auf dieselben Artikel, teilweise muss man dann die verlinkten Artikel irgendwie nachgucken. Dann guckt man halt in Wikis nach, dann guckt man nach, ob man zur Zeit des Releases irgendwelche Interviews findet. Man muss eben so ein paar Techniken entwickeln, mit Google halt die Sachen wirklich zu suchen. Aber das war so ein nischiges Spiel einfach nur. Und selbst diese Kontroverse kam zu einer Zeit raus, wo, so wäre das 3-4 Jahre später passiert, dann hätten wir da viel mehr Informationen dazu. Aber allein die Tatsache, dass man nicht wirklich herausfinden kann, wo diese Gerüchte entstanden sind, wie das genau eskaliert ist einfach, weil, also ich finde, ich habe mir jetzt alle möglichen Rule of Rose Videos im Vorfeld angesehen und ich glaube, kein Video wie meins fasst diese Punkte wirklich so gut zusammen. Es gibt immer noch Videos, die behaupten, das Spiel wäre irgendwie irgendwo verboten oder gebannt worden. So, es sollte passieren. Es gab sogar noch im März 2007 gab es noch einen Appeal irgendwie an die Europäische Union oder so, dass das Spiel dann halt wirklich zu verbannen aus den Läden, wo es dann noch veröffentlicht wurde, einfach, was nie passiert ist. 505 Games haben sich persönlich dazu entschieden, das Spiel in den bestimmten Ländern nicht zu veröffentlichen, wegen dieses Shitstorms einfach. Und dann auch der Partner-Publisher in Australien von 505 Games hatten das dann das Gleiche gemacht. Das heißt, es war letztendlich eine Entscheidung des Publishers, dieses Spiel nicht zu veröffentlichen, einfach weil das wahrscheinlich schon so ein nischiges Ding, also ich hatte auch versucht bei 505 Games Leute anzuschreiben, hatte aber keine Antwort drauf bekommen, weil ich das auch noch so, oh, was, wenn ich mit dem Brandmanager von damals hätte reden können irgendwie, aber ich glaube, die sitzen in Frankreich oder so, und ist dann halt auch schwer, hier mit den deutschen, englischen Kollegen oder so dann eben zu schreiben. Aber ja, hat es dann wirklich versucht, das rauszukriegen, aber ja, ich finde, also ich bin dann auch wirklich in die alten Artikel reingegangen, hab versucht, irgendwie Sachen, die mir unstimmig erschienen, irgendwie rauszusuchen. Auch leider dieses Bild von der Panorama, das ist echt keine gute Auflösung, sieht schon im Video aus, und das ist das beste Bild, was man davon finden konnte, leider. Und ich hab nachgesucht, das ist halt wirklich echt schade, einfach nur bei den ganzen Sachen. Und auch die Release-Geschichte, so, das wird dann geschrieben. Ja, selbst auf der Wikipedia-Seite steht irgendwie, es wurde dann in England gebannt, und aber im Rest Europas ist es erschienen. Und das ergibt allein schon keinen Sinn, weil das Spiel nie in Deutschland rausgekommen ist, obwohl wir eine USK-Freigabe hatten. Das heißt, es gibt keine Version mit einem deutschen USK-Logo drauf, und wenn es bei uns veröffentlicht worden wäre, dann gäbe es die einfach. Und auch die Tatsache, dass es einfach von der fucking USK, so, ich habe ja extra den Screenshot, den ich gemacht habe, ist von der offiziellen USK-Seite. Und ich glaube, es gibt zumindest auf den europäischen Disc-Versionen ist das dann eben drauf, das Logo. Aber echt mega seltsam. Und ich bin auch wirklich auf alle, weil ich war dann so, okay, ich finde jetzt keine wirklichen Informationen dazu. Aber wenn das Spiel ja offiziell veröffentlicht wurde, dann müsste es auf diesen europäischen Amazon-Seiten ja auch offizielle Einträge dafür geben, für die jeweilige Länderversion mit eben auch einer Zeitangabe. Und Frankreich war die einzige Seite, auf der ich das gefunden habe. Also das war wirklich die einzige Seite, auf der ich Rule of Rose als einen eigenen Eintrag gefunden habe, der nicht irgendwie PEGI-Version importiert oder sonst was geschrieben war. Und dass eben auch das Datum aber trotzdem als den 2. Februar 2007 hatte. Und ich dann eben so auch gucke, okay, warum ist auf Wikipedia immer noch 2006 eingetragen, wenn ich nirgendwo, auch auf allen anderen Seiten, wo das als Importtitel drin stand, hatten immer den Februar 2007 irgendwie, vielleicht auch manchmal ein paar Tage später oder so drin, aber niemals 2006, dass da wahrscheinlich immer noch das Datum genommen wird, an dem das Spiel ursprünglich erscheinen sollte, und dann auch in diesen Nachrichten dann eben steht, ja, Spiel wurde in UK gecancelt, aber soll jetzt noch im Rest Europas erscheinen, und wahrscheinlich sind die dann davon ausgegangen, dass es dann eben auch zum Original-Release dann erscheinen sollte, aber selbst in Frankreich, wo es offiziell erschienen ist, war das dann einfach nicht mehr der Fall. Deswegen, also, ich habe da wirklich versucht, dem Ganzen auf die Schliche zu gehen, aber ja, ich glaube trotzdem, mein Video ist das, was das am tiefgründigsten macht. Und dann hatte ich eben festgestellt, fuck, ich habe jetzt schon 1500 Wörter oder so, oder 1000 Wörter irgendwie geschrieben. Ich habe jetzt auch nicht mehr die Zeit. Ich kann doch jetzt kein 20-Minuten-Video machen oder 25 oder 30 zu dem Spiel. Das schaffe ich in der Zeit einfach nicht mehr. Das kriege ich nicht hin. Und hatte mich dann wirklich versucht, auf die wesentlichen Sachen zu fokussieren. Und das Video ist trotzdem noch 15 Minuten lang. Also die letzten 2 Minuten sind ja mehr so der Abschluss und dann noch die Credits und alles. Aber das eigentliche Video mit allen Infos ist trotzdem 15 Minuten lang. Und hatte dann eben auch geguckt, okay, wie gehe ich das dann irgendwie an, wie gehe ich das dann durch. Ich hatte zum Beispiel mit der ersten Version vom Skript vollkommen vergessen, über die Cutscenes zu reden. Und habe dann noch einfach irgendwo am Anfang so einen Nebensatz damit reingepackt, um das einfach noch zu erwähnen. Diese Cutscenes sind mit das Beste, was ich jemals im Medium gesehen habe. Also einerseits überraschend, weil die wurden von einem anderen Studio gemacht, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf habe, wurden halt outgesourced. Also einerseits die Qualität von den Dingern, die Qualität, die auf der PS2-Disc eben davon drauf ist, einfach nur. Aber dann nochmal die zusätzliche Ebene einfach aus einer schafferischen Sicht, also aus einer kinematografischen Sicht eben gedacht. Wie viel Sorgfalt auf die Bildkomposition, auf den Schnitt gelegt wurde, einfach nur. Also es gibt so viele wunderschöne Kompositionen einfach nur in diesem Spiel drin. Es gibt unfassbar viele Zwischensequenzen einfach nur. Also für so einen ja eigentlich fast schon nischigen Titel. Ich meine, okay, das Spiel wurde halt von Sony in Japan produziert und bezahlt. Das heißt, die hatten eben auch das Geld dafür so ein bisschen. Aber es ist ja trotzdem einfach ein absoluter Nischentitel. Und dann dafür 50 Minuten Cutscenes zu haben in einem PS2-Spiel, die vorgerendert sind, auf der Qualität einfach nur, ist abartig. genauso einfach nur in die Charaktermodelle selber, wie viel Energie da geflossen ist. Deswegen, ich hatte ja gesagt, ich muss das, glaube ich, hatte vergessen, das in der ersten Version jetzt vom YouTube-Video zu verlinken. Das Video von Ragnaroks, das geht halt wirklich darauf ein, auch diese ganzen anderen Anspielungen, wo ich dann auch gedacht habe, okay, ich kann jetzt noch darüber reden, aber dann würde ich die Sachen wiederholen, weil er auch eigentlich nur so die Sachen wiederholt, die das Wiki schon rausgearbeitet hat. Und es gab sogar einen älteren Blog, den man mit der Wayback Machine nur erreichen kann, wo jemand schon so 2007 angefangen hat, irgendwelche wilden Fantheorien aufzubauen und sowas. Halt wirklich so Sachen, zum Beispiel, das darüber wollte ich jetzt eigentlich auch hier nicht drauf eingehen, weil es halt wieder so Spoiler-Kram ist. Also, ich meine, ich zeige ja schon Sachen vom Ende vom Spiel, von denen man aber nicht weiß, dass sie vom Ende sind, wenn man sie nicht gesehen hat. Allein wie diese Handlung wirklich aufgebaut ist. Und beim ersten Mal durchspielen ist man so, und das Spiel lässt einen so ein bisschen drin und man hat so seine eigenen Theorien und am Ende kommt es auch ganz gut zusammen, aber trotzdem bin ich dann nochmal ins Wiki gegangen, um ein paar Sachen klarzustellen. Und das ist wirklich eine, auf der einen Seite zwar eine sehr verstörende Handlung, gerade wenn man sich die Sachen ansieht, also dass dann auch so die Hauptfigur Jennifer, deswegen spielt das Spiel auch auf einem Zeppelin ist, weil sie in einem Zeppelin-Unfall eben das einzige überlebende Opfer war. Und das wurde auch von einem tatsächlichen Absturz von einem Zeppelin inspiriert. Also keinen, der verbrannt ist, aber wirklich zu Boden gekracht ist. Und sie war halt die einzige Überlebende davon und dadurch halt ein Waisenkind, ist aber nicht direkt in dieses Waisenhaus gekommen, sondern wurde erst von einem Farmer, der eben seinen Sohn verloren hat, aufgenommen. Und am Anfang hat er sie eben dann auch ganz normal behandelt, aber durch seine psychischen Probleme. Und man hat dann auch so Szenen im Spiel. Also generell ist sehr viel auch versteckte Cutscenes, also nicht Cutscenes, aber so in Engine gerenderte Sequenzen, wenn man an bestimmten Stellen eben Sachen untersucht. Dass man ihn dann sieht, wie er damit zu kämpfen hat, wie er diese Waffe immer wieder rausholt und kurz davor ist, sich irgendwie umzubringen, einfach weil er mit den Tod seines Sohnes irgendwie nicht verkraften kann und das dann so unformuliert, dass er irgendwann Jennifer versucht, deswegen wird sie auch im Spiel immer als Joshua angesprochen von ihm, dass er ihr die Haare kurz schneidet, sie eben auch in Jungskleidung reinpackt und einfach nur so versucht, wie sein Sohn irgendwie zu erziehen und sie dann es dann schafft zu fliehen und in dieses Waisenhaus reinkommt, wo dann auch dieser Aristocrat Club eben ist und sie reingeführt wird und da eben dann Dinge passieren, die ich jetzt nicht unbedingt spoilern will, aber auch das Ende dann einfach dafür und wie das zusammen kommt. Und das Spiel trotzdem dadurch versucht, so diese Zusammenhänge zu ergründen, einfach nur. Und dieses Thematik vom Spiel, einerseits war es die Aufgabe, den Horror aus Kindern hervorgehend darzustellen. Also einfach nur, deswegen, das meinte ich im Video, diese Sache mit diesem Sack, wo sie Jennifer reinpacken und dann irgendwie so spinnen oder sonst was. Das ist etwas, was ich Kindern vollkommen zutraue und das ist auch eine Art von Foltermethode, die sich irgendwie Kinder ausdenken würden. Aber trotzdem wirkt es so surreal und verstörend einfach nur auf diese Art und Weise. Und ich glaube, es hilft auch, dass es eben in einem Waisenhaus ist, wo dann eben der Leiter des Ganzen eben auch so eine perverse Sexpest war, dass sich dadurch überhaupt diese Klassismusstrukturen entwickeln konnten einfach nur. Und wie das dann auch Kinder gegenseitig zwar nützt, und wir wissen, alle Kinder können halt sehr fies zueinander sein, aber es trotzdem ein gutes Abbild von der generellen Gesellschaft dann eben ist. Und gerade das Spiel spielt ja 1930 in England, glaube ich. Das heißt, da sind diese Strukturen in der Gesellschaft einfach auch noch durch die frühere Monarchie halt auch noch ein bisschen stärker drin verankert gewesen. Das heißt, das war auch ein ganz guter ganz gute Wahl, einfach das europäisch anzusiedeln und nicht in Japan dann eben zu machen. Wie Ragnaroks in seinem Video zeigt, gibt es auch so Sinnbildlichkeit von der französischen Revolution an einer Stelle eben, wo Jennifer sich dann aufbeugt. Aber ja, es gibt wirklich so viel, was man aus diesem Spiel noch inhaltlich rausholen kann. Auch diese ganze Dynamik zwischen Jennifer und Amanda. Also Amanda ist dieses dickere Mädchen, was auch eigentlich den niedrigsten Rang hat, bis Jennifer dann eben dazu kam. Und dann das immer so wieder wechselt zwischen, hey, wir müssen eigentlich zusammenhalten, aber sobald sie die Chance hat, irgendwie aufzusteigen, nutzt sie es dann eben trotzdem. Und wenn Jennifer das dann eben schafft, hat sie, so eigentlich ist ihr Hass auf die, das finde ich dieses Fantastische an dem Spiel einfach wirklich, dass dann von der Upper Class wirklich die Lower Class gegeneinander ausgespielt wird, obwohl beide eigentlich den Hass auf diese, auf die oberen Leute haben sollten, um sich gegenseitig zu helfen, aber ihre einzige Chance nach oben aufzusteigen, für sie so gefühlt alleine, ist es viel einfacher eben sich gegenseitig auszuspielen, um dann aufzusteigen, als irgendwie die Kraft gemeinsam zu finden, sich gegen diese schier unüberwindbare Struktur eben anzukämpfen. Das heißt, den eigentlichen Hass, den sie haben, ist auf diese Struktur, ist auf diese Upper Class. Aber an Amanda zeigt sich dann trotzdem, dass sie ihren Hass viel mehr an Jennifer auslebt, der auch dann teilweise so ein paar Szenen dargestellt wird, als ob sie das so unterbewusst einfach nur macht. Und oh boy, kann man da zur heutigen Zeit Analogien einfach nur ziehen. Deswegen, also in Rule of Rose steckt einfach so viel interessanter Kram drin. Und es ist einfach schade, dass A, dieses Spiel so teuer und so selten ist. Und B, spielerisch teilweise einfach wirklich ein Krampf. Es ist wirklich anstrengend. Ich mag diese Mechanik auch von Brown einfach nur sehr. Aber er nimmt 3 Tasten weg. Also 3 von den 4 Face-Buttons werden für Brown benutzt. Und das Einzige, was man wirklich mit ihm macht, ist nur, hier ist ein Item, zeig mir, wo es lang geht. Also an sich ist er die goldene Spur aus Fable 2 oder dieser blaue, wegweisende Strahl aus Dead Space irgendwie so ein bisschen, nur dass er eine Persönlichkeit dafür bekommt und diese Mechanik auch hilft, so ein Bund zwischen eben dem Spieler und Brown herzustellen, beziehungsweise auch den Bund zwischen Jennifer und Brown zu erklären, was auch storyrelevant ist noch später. Sehr viel da drin. In den Kämpfen, das hatte ich dann auch im Video nicht erwähnt, greift er dann auch die Gegner eben an, automatisch aber nur. Das heißt, man kann ihm keine Befehle geben, man kann ihn höchstens jetzt wie bei der Mermaid, weil da kann er nicht angreifen, weil die einfach zu hoch ist, muss man ihn irgendwo in eine Ecke stellen, wo er nicht zugekotzt werden kann von ihr. Ja, aber zumindest hatten sie es so gemacht, dass es dann, wenn er kann nicht komplett sterben, er kann einfach nur im Kampf down gehen. Es gibt auch Items, die man finden kann, mit dem kann man ihn wieder aufpäppeln, damit er eben dann weitermachen kann. Ich hatte bei dem Hoffmann-Bosskampf zum Beispiel Glück, ich habe ihn dann wieder aufgepäppelt und dann hat er ihn irgendwie festgehalten und ist in so eine komische Loop geraten, dass er Hoffman nicht mehr losgelassen hat, Hoffman in so einer Animation drin festgesteckt hat, wo er nicht wegkommt, aber ich ihn trotzdem attackieren kann und konnte dann einfach so lange auf ihn draufprügeln, bis ich dann den Kampf irgendwie geschafft hatte dadurch. Aber ja, da hätte man einfach so viel mehr rausholen können, aber es zeigt eben auch, wie die Entwickler gesagt haben, irgendwann war wahrscheinlich keine Zeit mehr da und der Fokus liegt auf der Handlung, der Fokus liegt auf der Ästhetik, auf dem Setting und die ist ausgearbeitet. Da gibt es nichts, was sie irgendwie übersehen haben, vergessen haben. Da gibt es so viele kleine Details, so viele kleine Szenen, die man irgendwie finden kann in dieser Welt. Das Spiel sieht fantastisch aus für ein PS2-Spiel komplett. Auch wenn man am Anfang in das Waisenhaus reingeht und es noch sehr dunkel ist und alles bläulich eingefärbt ist. Erinnert mich sehr viel an den Anfang von Evil Within tatsächlich. Und dann auch, weil damals gab es ja auf der PS2 keine Lighting Engines oder so wirklich, sondern es musste dann alles per Hand eingebaut werden und wie auch dann diese Lichtstrahlen durch die Fenster reinkommen. Das ist einfach nur fantastisch, wirklich. Ja, aber es ist leider ein Krampf. Es ist auch so, es gibt super viele von diesen Bonus-Items, die man finden kann. Es gibt eine komplette Quest, wo man 5 sehr starke Gegner im Spiel optional in den verschiedenen Kapiteln besiegen muss, um dann Messer zu bekommen. Und dann gibt man diese Messer bei der Box ab und kriegt dann so eine Ultra-Waffe, die aber genauso stark, die aber nicht wirklich stark ist und die kann man dann im New Game Plus eintauschen, um eine bessere Waffe zu bekommen. Aber die ist einfach genauso stark wie alle Bonus-Items, die man kriegt, wenn man das Spiel einfach nur mit dem guten Ende abschließt. Und für das gute Ende muss man einfach nur am Ende, ganz am Ende irgendwas, was ganz Einfaches machen. Ist halt total seltsam einfach nur, wie das gestückt ist. Und dafür, dass es halt so viele Waffen gibt, ist es einfach nur so, hey, ist sie Long Range? Okay. Ist sie eine Long Range Waffe, die ein bisschen mehr Schaden macht? Alles klar. Mehr brauche ich nicht im Spiel. Dafür, dass es dann so viele gibt, ist es ein bisschen unnötig einfach nur gemacht. Auch so, es sind coole Ideen da drin, wie dass man dann diese kleineren Items finden kann, um sie abzugeben und bessere Sachen zu kriegen, also meistens dann Heilgegenstände. Aber dass ich 12 Murmeln abgeben muss, um irgendwie ein Stück Kuchen zu bekommen, ist Qual. Weil A, muss ich diese 12 Murmeln erst einmal mit Brown finden, was irgendwie dann auch pro Murmel mal eine Minute dauern kann. Und dann muss ich diese Murmeln einzeln in diese Box reinwerfen, dass ich dann immer drauf gehe, so auf das Ding, Dropdown-Menü auswählen, was in die Box werfen, in mein Menü gehen, das rausholen, das wird in die Box geworfen. Wie oft ich daneben geklickt habe, ne? Das hat Undertale in der PS4-Version als Joke gemacht, dass man diesem fucking Hund die Spenden einzeln einwerfen musste. Das macht das Spiel hier normal so und Das sind so kleine UI-Sachen, die ich ein bisschen kacke finde. Das Menü aber an sich hervorragend, sieht super gut aus, alles so, ne, kindlich dargestellt. Die hatten auch extra Kinder Sachen zeichnen lassen, die dann im Spiel benutzt werden, so ein bisschen als Inspiration, dass eben auch diese Kinderbücher wirklich aussehen wie nicht, hey, ich bin ein Erwachsener und ich male das so, wie ich denke, dass ein Kind das malt, sondern sie haben Kinder die Sachen malen lassen. Und im Menü, wenn man dann darum wird, dann hat man auch diese, dann hört sich das an, als ob jemand auf einer Tafel mit Kreide eben zeichnen würde. Wirklich, wirklich sehr angenehmes Geräusch einfach nur. Ja, ich hatte gerade noch irgendeine Kleinigkeit, als ich über das Menü gesprochen hatte, ist mir gerade irgendwie in den Kopf gekommen. ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, ob das jetzt so tatsächlich noch so wichtig war dann. Doch, genau. Es gibt anscheinend Unterschiede zwischen der PAL- und der NTSC-Version. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, das Spiel zu kaufen, beziehungsweise wollt. Ich empfehle generell sowieso, holt einen Emulator. Spielt es einfach mit PlayStation 2 Emulator am PC. Habt ihr auch Widescreen, der nicht gestreckt ist. Die ganzen Zwischensequenzen sehen noch besser aus. Hervorragend, wirklich. Spielt es einfach damit. Ich glaube, es gibt so ein paar Probleme, aber who cares? Oder wenn ihr die Möglichkeit habt, eine modifizierte, fette PS2 mit einer Festplatte drauf, spielt's darüber, holt euch dann aber auch die NTSC-Fassung. Kauft, wenn ihr nur wenn ihr wirklich das im Schrank haben wollt oder ihr eine wahnsinnige Freundin habt, die euch das als Geburtstagsgeschenk eben von ihrem viel zu wenigen Geld holt, kauft euch das Ding einfach nicht, sondern holt euch das darüber. Aber falls ihr das eben im Regal haben wollt, falls ihr die Möglichkeit habt und das Geld dafür auch, das zu kaufen, holt euch die NTSC-Fassung am besten her, also die amerikanische, weil die PAL-Version, ich meine zumindest, das lief jetzt eigentlich in 60 Hertz, also ich hatte jetzt nicht wirklich so damit die Probleme damit, aber das Bildseitenverhältnis ist anders, aus irgendeinem Grund. Also ich habe ja hier auch wirklich mit dem Framemeister, an dem ich das angeschlossen habe, der gibt mir das 1:1 so aus, wie es dann eben auch vom Spiel vorgegeben wird. Also da gibt es keine Fuckery mit den irgendwelchen Sachen, dass der Fernseher daran irgendwas ändert oder so. Mm-mm, gibt's nicht. Das Spiel ist zwar in einem 4:3 Format so gehalten, aber hat oben und unten schwarze Balken und dadurch ist es etwas gestaucht. Das heißt, es ist eigentlich ein reingezoomtes so 4:2,5 Bildseitenverhältnis, so ein bisschen. Fällt nicht wirklich auf beim Spielen, also ich meine, ich habe das Footage jetzt einfach ein bisschen rangezoomt, sodass es dann das Bild nach oben und unten zum Rand eben auch ausfüllt, aber ihr seht dann im Footage, dass links und rechts noch schwarze Balken eben sind, ne? Und die eben auch größer sind, als wenn es richtiges 4:3 wäre. Ich hätte jetzt noch die Möglichkeit gehabt, das Ganze so ein bisschen zu strecken und anzupassen, aber das sah irgendwie auch nicht zu 100% natürlich aus. Ich habe das dann mit dem anderen 4:3-Footage von so Nitro Red überprüft, der, glaube ich, auch damals schon den Framemeister letztes Jahr nutzen konnte für seine Review. Deswegen habe ich es damit verglichen. Ja, und schade einfach, aber deswegen würde ich halt zur NTSC, also US-Fassung, mit dem M-Rated unten drauf eben greifen, wenn ihr die günstig finden könnt. Ja, ansonsten einfach Emulator oder eben an einer modifizierten PS2 einfach nur spielen, weil ihr braucht den Leuten nicht das Geld geben, einfach dafür, wenn ihr das nicht wollt und nicht könnt. Es ist echt eine Schande. Sony hat die Rechte dafür. Ich verstehe nicht, warum Sony, es könnte wahrscheinlich an der Musik liegen, die von einem, oh Gott, das ist auch ein recht bekannter Komponist in der Industrie gewesen. Ich weiß nicht, ob der dann die Rechte dafür hat und Sony müsste die dann wieder bezahlen dafür. Ob irgendwie die Zwischensequenzen da irgendwelche Rechte dran gebunden sind oder sowas, keine Ahnung. Ansonsten ist es auch nochmal so ein bisschen scheiße, dass Sony die Publishing-Rechte in Japan hat. 505 Games haben sie in Europa, also in PAL Territories, also in Europa und Australien. Und Atlas hat die ganzen in Nordamerika. Und ich weiß nicht, ob es deswegen auch zu Problemen irgendwie kommt, aber ich meine, es gab auch vorher Spiele, die in ihren Originalversionen von verschiedenen Entwicklern veröffentlicht wurden und im Re-Release ist es dann halt weltweit vom Hauptpublisher rausgekommen. Also ihr müsst mal nachgucken, wie viele fucking Spiele Ubisoft damals veröffentlicht hat. Ich glaube, Ubisoft hat die PC-Version von Devil May Cry 3, glaube ich, veröffentlicht oder so. Und dann war es natürlich auch kein Problem von Capcom, dass die HD-Fassung von dem Spiel im Remaster weltweit selber zu veröffentlichen. Also daran sollte es eigentlich nicht liegen. Also entweder haben Sony einfach bisher keinen Bock gehabt auf das Spiel, was echt schade ist, das zumindest mal auf einen Store zu packen. Also das, ne, dass es auch nicht auf den zumindest den japanischen PS3-Store gepackt haben damals, was sie mit vielen ihrer Spiele gemacht haben, oder auf den PS4-Store auch. Oder einfach ein vollkommenes Re-Release einfach nur. Weil wenn man sieht, dass Leute gewillt sind, 300 Euro für dieses Spiel zu bezahlen teilweise, und ein generelles Allgemeininteresse dran ist, das Ding einfach nur nochmal für 15 Euro oder so rauszuhauen, digital auf einem Store, sollte doch irgendwie drin sein. Schade. Aber okay, gut. Das war das Behind the Scenes. Das war jetzt, entschuldigt, dass das jetzt einen Tag später kam, aber ich glaube, dafür habe ich jetzt auch eine halbe Stunde lang extra vagantes Beitrag dann eben gegeben. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ich werde jetzt mir zumindest mal eine Woche Pause gönnen. Ich bin jetzt aktuell, fahre ich jetzt heute Abend oder morgen früh jetzt noch, wenn ich das aufnehme, auf die EGX in Berlin. Das heißt, wenn ihr das jetzt eigentlich heute hören solltet, wenn es rauskommt, genau, ich bin auf der EGX in Berlin am Samstag, kommt da gerne vorbei und findet mich, ihr wisst nicht, wie ich aussehe, hahaha. aber ja, genau, ich nehme jetzt erstmal eine Woche Pause, spiele einfach ein bisschen was und dann, wenn Death Stranding rauskommt, setze ich mich da rein. Genau, Persona 5 kriege ich jetzt noch, das heißt, ich werde auf jeden Fall einen Ersteindruck zu Persona 5 machen und dann wahrscheinlich an den am Skript zwischendurch für The Search 2 arbeiten und eben zwischendurch dann eben auch an Evil Within 2 arbeiten, weil hey, wir haben es geschafft! 110 Unterstützer, ich liebe euch Leute und jetzt geht's back to Union, aber das hat mit dem Video jetzt nichts mehr zu tun und bye!